Also jetzt
Ja.
jemand, der sich gar nicht so sehr mit der Thematik Gefängnis beschäftigt, aber so, ich würde mal sagen, so ein bisschen Ahnung über Pharmazeutika hat und Naturheilpflanzen noch aus der anderen Richtung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du, Mary, ich, Jane, wieder ganz im Sinne der Frauenrunde. Ich muss euch ehrlich sagen, eigentlich hatte ich geplant, einen ganz anderen Podcast hochzuladen. Allerdings habe ich so ein tolles Netzwerk, muss ich sagen, an Frauen und es passt gerade so super in die Thematik. Ich habe in meinem Netzwerk die wundervolle Frau, die das Projekt und den Podcast Knastphilosophie gegründet hat und auch aktuell immer noch umsetzt. Ich bin selber ganz großer Fan von diesem Podcast. Liebe Ramona, ich begrüße dich in der Du, Mary, ich, Jane Runde. Schön, dass du es geschafft hast, zum Talk zu kommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gern. Ich habe dich ja schon öfter angefragt nach einem Talk, weil ich da großes Interesse dran habe, da ja nun mal Cannabiskonsumenten, da ziehe ich keinen Unterschied unter Patienten oder Nicht-Patienten. Deswegen nenne ich sie Konsumenten. Stark nicht nur stigmatisiert werden, sondern auch kriminalisiert. Und du hast einen nicht nur tollen Podcast mit der Thematik Knastphilosophie, das heißt allgemein, ne, ein bisschen Verläufe und so aufzudecken, sondern du hast selbst auch als Suchtberaterin im Gefängnis gearbeitet eine Zeit lang.
Genau, ja. Also ich war 2 Jahre und 4 Monate in einem deutschen Gefängnis tätig als Suchtberaterin.
Und die Erfahrungen, die du dort mitgenommen hast, ich meine, es wird ja im Ge mal darauf zu kommen, ja, die Thematik haben wir gerade auch privat, da ein Community-Mitglied stark kriminalisiert wird und in Haft soll. Ich habe ja eigentlich, wenn ich eine Haftstrafe antreten muss, nur zwei Wege, oder? Erstens, ich erkläre mich suchtkrank oder zweitens, ich gehe in Haft, oder wie?
Also es gibt da schon auch Wege, eine Suchttherapie zu machen, aber grundsätzlich muss man erstmal in Haft. Also es gibt die Möglichkeit bei einem BTM-Delikt, wo dann mit Sucht in Verbindung steht, also zum Beispiel jetzt Eigenanbau von Cannabis oder Besitz von Cannabis oder auch wenn man dealt, um seinen Konsum allgemein zu finanzieren. Also, wo es auch um Beschaffungskriminalität geht, gibt es diesen Paragraph 35 BTMG. Und über den kann man dann quasi, wenn man 2 Jahre Reststrafe hat, ab diesem Zeitpunkt kann man dann auf eine Suchttherapie gehen, nach draußen, in eine Suchtklinik. Und die geht meistens so ein halbes Jahr. Und danach ist man dann quasi auf Bewährung draußen. Also, der Rest wird dann auf Bewährung eben ausgestellt. Und man könnte dann somit einfach frühzeitig die Haftstrafe beenden. Aber es steht halt das Thema Sucht im Raum und man muss schon in ein gewisses Muster passen. Also man muss schon irgendwie einen riskanten Konsum haben, Dinge missbräuchlich verwenden oder dann auch eine richtige Abhängigkeitserkrankung einfach mitbringen, weil man natürlich auch keine Sucht vorspielen kann in dem Sinn.
Wo bei mir gerade die Alarmglocken läuten, jetzt aus der Patientenperspektive gesehen und gesprochen, da soll ich mich dann hinstellen als Patient und erklären, ich bin suchtkrank. Dabei bin ich ja eigentlich gar nicht suchtkrank. Das ist ja mein Medikament.
Genau, also ich denke, das hängt immer, es ist ganz individuell. Ich hatte nicht sehr viele, wo das Thema Cannabis-Patient und Kriminalisierung wirklich zum Tragen kam. Es waren wirklich eher Einzelfälle, aber ich hatte zum Beispiel einen Fall, wo es so war, dass derjenige Cannabis-Patient war, selbst angebaut hat, aber ganz klar auch gesagt hat, ich habe eigentlich viel zu viel konsumiert, als ich jetzt vom Rezept her verschrieben bekommen habe.
Ah, okay. Und dann kann ich wieder auf Sucht plädieren, sozusagen.
Genau, und da geht es dann quasi so ein bisschen auch in die Richtung Missbrauch und wie setze ich das Medikament auch richtig ein, dass ich mit dem eine Therapie vorbereitet habe und die ist auch, sage ich mal, anerkannt worden von der Krankenkasse und auch natürlich vom Gericht. Die haben ihm auch den 35er gegeben. Ja, und er konnte dann quasi mit diesen 2 Jahren Reststrafe dann, da wird ja auch die Untersuchungshaft angerechnet, konnte er dann auch auf Therapie gehen, diese abschließen und sein Cannabis-Patientenrezept behalten. Ich weiß nicht, ich bin da kein Spezialist. Ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen abhängig vom Arzt, wie der so drauf ist, der das verschreibt.
Ja, wahrscheinlich von mehreren Parteien, ne? Vom Arzt, vom Richter, vom Anwalt, den du hast, von der Suchtberaterin, die dir hilft. Da brauchst du ein ganzes Netzwerk Glück.
Ja, also es kann auch gut sein, dass Personen da eher konservativ eingestellt sind. Aber für mich war auch der Hintergrund, dass nicht nur, dass ich dann gemerkt habe, okay, der Konsum war wirklich weit über dem, was verschrieben worden ist und täglich. Und nicht nur das, sondern dass ich auch gemerkt habe, also für mich ist es auch einfach so, Menschen mit einer Suchterkrankung gehören für mich nicht ins Gefängnis. Und wenn, sage ich mal jetzt auch bezogen auf Cannabis, ich bin für eine Legalisierung, auch Legalisierung von Eigenanbau. Ich bin sogar für eine Substitution sowohl innerhalb als außerhalb vom Gefängnis mit Cannabis. Da können wir nachher vielleicht auch noch quatschen. Natürlich, manche halten das für Träumerei, aber wer weiß.
deswegen, ja, alles ist möglich.
Ja, genau. Man sollte sich da nicht einschränken. Deswegen habe ich das also befürwortet. Weil ich sage, man hat auch gemerkt, dass das sind auch oftmals Personen, die in diesen Netzwerken, die jetzt bei, sage ich mal, anderen Drogen oder Dealen oder organisierter Kriminalität und so weiter vorhanden sind, dass die komplett anders gestrickt sind. Also die sind manchmal auch von dieser Situation und der Umgebung dann total überfordert auch einfach.
Das wollte ich gerade dich nochmal fragen. Ist es nicht auch sehr, nennen wir es mal fragwürdig, jemanden, der zum Beispiel, stellen wir es mal hin, Cannabis-Patient ist und wegen Eigenanbau angeklagt wurde, deswegen jetzt eine Haftstrafe kriegt, keine Ahnung, weil der irgendwelche Vorstrafen noch als Teenager hat oder so. Ja, also wir brauchen ja auch in Deutschland eine Weile, bis wir an eine Haftstrafe rankommen, da sind wir ja mal ehrlich. So, da haben sich ein paar Sachen irgendwie in dem Leben gesammelt und jetzt wurde Eigenanbau erwischt. Weiß ich nicht, warum er das Rezept hat. Nehmen wir mal einen Härtefall, hat Krebs überstanden, ne, und wird weiterhin mit Cannabis therapiert. Und der kriegt jetzt eine Haftstrafe und muss in Haft. Und da sind unter anderem auch schwer kriminelle Leute. Und jetzt wird er da reingeschmissen und dann wird gesagt, so, und jetzt lebt mal deinen Tag hier drin. Ist es aus deiner Sicht wirklich sinnvoll, so viel gemischte Leute in eine, ich nenne sie jetzt mal Anstalt, zusammenzuschmeißen?
Nee, um Gottes Willen, ich finde es ganz schlimm. Also das ist...
Nimm wir jetzt mal, sorry, dass ich dich unterbreche, nehmen wir jetzt mal nicht nur den anständigen Patienten, der nur wegen Eigenanbau erwischt wurde, nehmen wir jetzt mal nochmal so einen ganz dollen Härtefall, heroinabhängig, to the limit und muss wegen dem Heroinkonsum ins Gefängnis. So, und diese Leute sitzen jetzt mit Schwerkriminellen, die, weiß ich nicht, Räube mit Morden geplant haben.
Also es ist natürlich nicht sinnvoll, weil zum einen ist es so, dass jetzt der Cannabis-Patient oder Patientin weniger, aber gerade jetzt Menschen, die wirklich sehr am Ende der Fahnenstange von Abhängigkeit sind, also so Opiatabhängigkeit in dem Bereich, die sind wirklich in der Gefängnishierarchie sehr weit unten. Also die werden wirklich auch von den anderen Insassen teilweise hart angegangen. Und das ist auch je nachdem, wie in welcher Verfassung man dann auch ist, sowohl körperlich als auch psychisch, kann das wirklich eine Horrorzeit werden. Weil die natürlich untereinander auch nicht die besten Verhaltensweisen untereinander zeigen. Und je nachdem, wie gesagt, wie man dann da auch auftritt und andocken kann, fällt es einem leichter oder schwieriger.
Und vor allem ist man nicht direkt wie auf kaltem Zug?
Ja, doch.
Also es kommt auch noch dazu, nur im psychischen Aspekt gemeint, ne? Also viele stellen sich das auch einfach, so eine Haftstrafe, auch viel einfacher vor, als sie ist. Also ich habe mit Haftstrafen zu tun, nicht ich selber, dass ich in Haft gekommen bin, sondern Menschen, die ständig in Haft saßen, seit ich Teenager bin. Und viele stellen sich so eine Haftstrafe einfach vor, ne? Also ja gut, dann bleibe ich für mich alleine, dann lese ich viel, ich sitze die Zeit halt ab. Dann würde ich den Test mal angehen, sperr dich mal selber in ein Zimmer ein oder nur in deine Wohnung. Verlass mal die Wohnung nicht. Wie viele haben rumgeheult, ganz laut beim ersten Lockdown, wo sie nicht wirklich aus... Weißt du, das Spazierengehen, die können nicht mal spazieren gehen. Wenn du da drin einen Fehler machst und 23 Stunden Zelleneinschluss hast, dann hast du 23 Stunden Zelleneinschluss. Da kannst du so laut rumschreien oder so laut heulen, wie du möchtest. Also viele stellen sich das psychisch einfach, ne, für den Kopf viel einfacher vor, als es wirklich ist. Also egal, was man gemacht hat, wie schwer kriminell man ist, sowieso weggesperrt zu werden, ne, auf engen Raum, ist schon eine harte Belastung. Und wie du dann schon sagst, sind da so extreme Charaktere, nennen wir es mal nett ausgedrückt, so dort aufeinander, dann sei man noch schwer suchtabhängig und hab dann die ersten paar Tage den Entzug und sitzt da in Haft. Na, Halleluja, willkommen.
Es ist auch einfach so, also es gibt, von dem bin ich ein großer Fan, den Dr. Schubert, der hat so ein bisschen, der ist Arzt und Psychologe und versucht so die Verbindung zu erforschen zwischen Psyche und Immunsystem. Und er sagt auch einfach, gerade diese Isolation oder auch, wenn wir Menschen unterdrücken, mit Angst und Strafe arbeiten, dass einfach das Immunsystem, die Immunsuppression nach unten fährt, also dass das Abwehrsystem geschwächt wird. Das heißt, wenn wir eine Person haben, die vielleicht Cannabis konsumiert, allein schon, weil sie eine körperliche Erkrankung hat oder vielleicht auch in einem psychologischen Kontext, dann fährt diese Haftstrafe, also belastet das Immunsystem quasi noch mal stärker. Ja? Und natürlich können sie dann auch Cannabis nicht weiter als Medikament einnehmen. Das kommt dann noch mal zusätzlich drauf. Das heißt, wir schaden der Person im Endeffekt eigentlich mehr, als dass es irgendjemanden nutzt.
Ja, und da bist du bei einem guten Punkt, ohne dass es irgendjemand nutzt, weil der ganz platte Aspekt, wirklich der platteste Aspekt an der ganzen Sache ist, das kostet alles auch noch zusätzlich sau viel Geld. Es kostet den Steuerzahler viel Geld, es kostet den Staat viel Geld, es kostet den Verurteilten viel Geld. Also da steckt auch echt viel Geld drin, ne? Es ist eigentlich menschenunwürdig, was da passiert. Plus, eigentlich können wir das Geld auch direkt verbrennen, was wir da veranstalten momentan rechtlich, dass wir so eine Leute noch wegsperren, anstatt diese Mittel zu investieren in Suchttherapieplätze, Projekte. Du hast da was Schönes angeschnitten. Was war das vorhin mit dem Hanf und den Inhaftierten?
Genau, also Substitution, es ist so, wenn man, es ist nicht in allen Gefängnissen, muss ich sagen, das ist leider noch nicht, ist leider manchmal noch ein Kampf, und zwar Substitution. Das heißt, wenn wir jemanden mit Opiatabhängigkeit haben, kann der eine Substitution beantragen. Das heißt, er bekommt eine Ersatzdroge vom Arzt und die ist dann quasi zum einen kontrolliert und auch richtig dosiert, und der wird dann mehr oder weniger auf dieses Ersatzmedikament eingestellt und hat eben auch nicht die Problematik, dass er im Gefängnis oder auch draußen sich um seinen Konsum und die Finanzierung davon kümmern muss, was ja auch in Kriminalität enden kann. Und es ist einfach so, im Gefängnis, wie gesagt, ist das teilweise gerade noch in Bayern ein übertriebener Kampf, was ich wirklich für menschenunwürdig halte. Aber ich gehe sogar so weit, dass ich sage, es sollte eigentlich auch eine Substitution mit Cannabis angeboten werden, weil eine Opiatabhängigkeit sehr nicht niederschwellig ist. Es gibt einfach viele Menschen, die auch anderweitig konsumieren, die keine Opiatabhängigkeit haben und die dann keine Möglichkeit haben, eine Unterstützung zu finden in Bezug auf Konsum. Wir sind sehr abstinenzorientiert. Ja. Ausnahme Alkohol. Aber sonst sind wir auch, was in den Suchtkliniken und im Suchtsystem angeht. Also es geht immer mehr Richtung zieloffener Suchtarbeit. Das heißt, die Abstinenz steht nicht mehr im Fokus. Aber es sollte einfach, die Person sollte sich nicht dazu gezwungen fühlen, die Abstinenz zu wählen durch naja, wie soll ich sagen, Umstände von außen, sondern es sollte deine innere Motivation entstehen. Und Cannabis ist jetzt in Bezug, wenn man es als Droge sieht, noch eine derjenigen, die wirklich meiner Meinung nach sehr wenig Nebenwirkungen hat und teilweise auch wirklich positiven Einfluss auf den Körper ausüben kann, wo ich dann sage, diese Personen sollten eigentlich eine Substitution bekommen für Cannabis. Und gerade auch im Gefängnis glaube ich, dass das Thema Drogenhandel, das Thema Impulsivität, Ausraster, Übergriffe, Aggressionen.
Das habe ich noch gar nicht bedacht. Das würde, wie du sagst, wirklich einiges an Problemen lösen. Ja, natürlich jetzt die, die in der letzten Reihe schreien, aber nicht alle vertragen Cannabis. Ja, es gibt auch den einen oder anderen, der kriegt davon Herzrasen oder Panikattacken, der verträgt das nicht, ist okay. Aber wenn wir jetzt den Durchschnitt an Menschen nehmen, ne, hat Cannabis nun mal die Vorteile. Die sind medizinisch belegt, die sind statistisch belegt, es wird immer noch geforscht daran. Aber bestimmte Vorteile hat es. Und ja, es würde bei vielen Sachen, die im Gefängnis Alltag sind, würde ich mal ganz so auf Deutsch gesagt, die Luft rausnehmen.
Ja, auch auf den, also wie gesagt, auch die, es würde entspannen. Ich will jetzt nicht sagen, Cannabis für alle und das ist die Lösung unseres Problems in der Welt. So, das
nee, will nicht. Ich auch nicht sagen.
Aber es ist schon so, dass es die Situation sehr entspannen würde. Zum anderen ist auch der Verschleiß an Schmerzmittel, also die medizinische Versorgung ist sehr eingeschränkt im Gefängnissystem. Das heißt, da gibt es einen hohen Verschleiß an Schmerzmittel und auch Opioide zur Schmerzbewältigung teilweise. Die haben einfach auch gewisse Nebenwirkungen, vor allem auf lange Sicht gesehen auf den Körper. Da ist Cannabis, würde da auch nochmal einfach, ja, wie soll ich sagen, das
ja, die ins Positive kehren. Also jetzt jemand, der sich gar nicht so sehr mit der Thematik Gefängnis beschäftigt, aber so, ich würde mal sagen, so ein bisschen Ahnung über Pharmazeutika hat und Naturheilpflanzen noch aus der anderen Richtung. Ich sperre jemanden ein wegen einer Suchterkrankung und dieser Mensch hat Schmerzen oder keine Ahnung, irgendeine Erkrankung, ist ja relativ, und wird von mir mit Schmerzmitteln zugeballert. Dann ich unterstütze den doch in der Sucht. Unterstützt den doch in einer anderen Sucht.
Also es wird da meistens schon drauf geschaut, dass bezogen, wenn da jetzt der Arzt das einsehen kann mit dem Suchtkontext, dass der gewisse Schmerzmittel jetzt Opiathaltige nicht bekommt. Aber dort werden quasi, Ibu wird da verteilt wie Kirschbonbons, so in die Richtung. Und das ist halt auf lange Sicht, zumal bei Menschen mit Sucht ist es auch oft so, dass die Rezeptoren so, wie soll ich das sagen, ja, dass das teilweise nicht wirklich bei denen auch anschlägt. Also die haben nicht diesen Effekt, wie jetzt jemand, der einfach lange Zeit keine Drogen konsumiert hat und dann eine Schmerztablette nimmt. Das ist oftmals so von der Wirkweise dann nochmal unterschiedlich. Und das sind einfach auch Sachen, wo ich sage, das würde wirklich positiv was verändern im Gefängnis.
Und momentan haben wir einfach noch die Tatsache, dass sowieso das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich ist, du viel Glück haben musst. Und ich zum Beispiel bis jetzt, ich habe ja mit dir schon vor, lass mich nicht lügen, 4-5 Wochen bestimmt ist es her, dass wir das erste Mal darüber geredet haben, dass ich dich auch angefragt habe, ob du da jemanden kennst, der als Patient mal in Haft war und wie das dort gelaufen ist, durfte der weiterhin sein Medikament konsumieren und. Ich habe, muss ich dir ehrlich sagen, bis jetzt in den 5 Wochen wirklich viel Recherche, eine einzige Person gefunden, die in Haft konsumieren darf. Und diese Person auch nur, weil sie im offenen Vollzug sitzt.
Ja, das
also ganz geschlossen gar nicht. Die mussten alle umsteigen auf Opiate in der Zeit.
Ja.
Und also Cannabis lassen und dann wieder ne, richtig auf Medikamente zurückgehen, was ich auch total unverständlich finde.
Ja, das ist ja ein Rückschritt eigentlich.
Genau, aber der Konsum an sich wurde nicht erlaubt. Halt nur bei dieser einen Person im offenen Vollzug. Und da weiß ja niemand, wer das ist, aber das ist hier in Berlin. Wir sind auch noch Hauptstadt von Deutschland und hier ist alles ein bisschen, sagt man ja, lockerer, ne, als es jetzt unten in Bayern wäre. Ich habe ansonsten keinen anderen Fall gefunden, überhaupt nicht.
Ja, also den, meiner Meinung nach gibt es die auch nicht. Vielleicht, es ist von Gefängnis zu Gefängnis und Bundesland zu Bundesland immer ein bisschen unterschiedlich. Aber es ist jetzt so nach meiner Erfahrung auch so, dass der Konsum von Cannabis nicht erlaubt ist. Also der wird auch medizinisch nicht unterstützt. Das heißt, man hat wirklich nur die Möglichkeit Abstinenz so und gewisse Schmerzmittel oder Opiate. Also mehr Auswahlmöglichkeit gibt es da eben nicht.
Ich hoffe, dass ihr das alle jetzt verstanden habt, wie die Problematik wirklich aussieht, weil es könnte echt jeder sein. Es hat nichts damit zu tun, ob du Patient bist oder nicht Patient bist. Cannabis steht in einem bestimmten Licht noch in Deutschland. Und solange es in diesem Licht steht und so wenig Ärzte das unterstützen und so wenig von der Gesellschaft unterstützt wird, es als Heilpflanze zu sehen, werden Menschen wie du und ich kriminalisiert. Und wir sollten der lieben Ramona und andere Menschen, die so tolle Arbeit tun und Menschen wie uns helfen, echt dankbar sein. Vor allem für die Aufklärung. Ich finde super, Ramona, bei du hast ja diesen Podcast Knastphilosophie.
Mhm.
Ich meine, ich bin schon hier auf Berlinerisch gesagt mit Knastis aufgewachsen, aber diese Thematiken, die drin passieren, ne, oder die im System drin sind oder so, davon hatte ich vorher keine Ahnung. Also nicht groß, klar, dieses Äußerliche, ne, wenn er mitgenommen wird, diesen Verlauf in der Gesa, Untersuchungshaft und. Aber nicht so, wie die Aufklärung bei dir läuft, auch wie stigmatisiert die untereinander im Gefängnis sind. Das ist ja gerade dein aktuelles Thema, glaube ich, ne?
Ja, also es ist zum einen halt dieses Stigma allein, Menschen mit Hafterfahrung und dann nochmal, wenn Sucht dazu kommt, wenn Cannabis dazu kommt, wenn man Cannabis-Patient ist und auch dadurch dann mehr oder weniger in die Kriminalität getrieben oder abgerutscht ist. Also es ist einfach, und das, der Punkt ist, das Stigma wird gesellschaftlich verwendet und es wird unterbewusst sozialisiert. Das heißt, man muss sich wirklich damit auseinandersetzen, um das erstmal zu realisieren, was geht da eigentlich ab. Also das ist so, es wird dann wirklich einfach auf die Personen irgendwie etwas Negatives projiziert, was aber in einem komplett falschen Licht steht. Also wie gesagt, auch Cannabis ist auch eine Heilpflanze allgemein, wie wir sind so konservativ noch, was das Thema Drogen angeht und dass wir damit aber mit diesem Konservatismus oder mit dieser konservativen Art, dass wir damit eigentlich die Drogenkriege unterstützen und befeuern und wenn wir es kriminalisieren, dass wir das verstärken, das ist für mich, dass man das nicht sieht. Das ist so surreal manchmal. Also ich verstehe es manchmal wirklich auch nicht mehr.
Da bin ich hundertprozentig auf deiner Seite. Ich bin ja sowieso total gegen Verbote und für Aufklärung. Weißt ja, ich habe auch 2 Kinder, Teenager-Alter. Mhm. Ich glaube einfach, weil ich sehe es ja an dem, was ich hier habe, ne, dass es schlauer ist, zum Beispiel von Anfang an keine Strafe auf Drogen zu setzen und Aufklärung zu leisten. Es hört sich nun mal anders an zu sagen, ey, guck mal, das kannst du essen, das macht dir Bauchschmerzen, das macht dir Halluzinationen, anstatt zu sagen, oh wow, das ist so schlimm, das macht dir Halluzinationen. Also hättest du als Teenager zum Beispiel eher Bock, den Pilz zu essen? Wenn du weißt, okay, ich könnte das Essen dann nehmen und das, aber das macht mir Bauchschmerzen und das macht mir Hallus und das, weiß ich nicht, legt mich 6 Stunden ins Koma, wenn ich diese Aufklärung hätte über Pilze allgemein. Also da bin ich voll auf deiner Seite, Aufklärung anstatt Strafe. Es hat keinen Sinn, solange wir Strafen auf was setzen und das so extrem verteufeln, befeuern wir die andere Seite der Menschen, die die Substanzen zur Verfügung stellen, damit sie andere Leute ausprobieren können.
Ja, also wie gesagt, ich sehe das auch so und ich glaube auch die Drogenpolitik tut da ihren Anteil am Drogenkrieg. Ja, und die Frage ist jetzt, wann wird's kriminell? Also das ist so, wir bewerten dann immer das eine, wenn es politisch ist, irgendwie, da ist es voll in Ordnung. Ja, zum Beispiel auch bei Steuerhinterziehung, irgendwie der Jens Spahn mit seiner Maskenaffäre, das war doch, glaube ich, der, oder?
Ja,
der rennt immer noch frei rum, ja, wenn jetzt jemand anders irgendwelche Maskenaffäre, irgendwelche Kleinunternehmer am Start hätten, ja, die wären schon längst hinter Gittern. Das ist auch immer so eine gesellschaftliche Bewertung. Was haben wir für einen Status? Wer sagt wie, wo, was? Und welche Interessen stecken auch dahinter? Und meiner Meinung nach ist es halt wirklich so, dass auch bezogen auf Geldwäsche, was da mit auf Malta zum Beispiel mit gewissen Spielotheken auch für Gesetze gemacht worden sind, dass gewisse Dinge einfach möglich sind, wo es Gesetzeslücken gibt, wo ich einfach sage, dass wir da allgemein als Gesellschaft daran arbeiten müssen, dieses Gut und Böse, Verbot und Erlaubt einfach aufzubrechen, um eben auch Korruption oder diese Kriminalität dadurch zu entkräften.
Und alles, was wir zu schlimm oder zu anstrengend finden, sperren wir einfach weg.
Ja, genau.
Das ist eine geniale Lösung. Funktioniert auch echt gut, so wie ich sehe. Gar nicht. Also, wow, das ist schon krass, wenn man sich wirklich mal mit dem Thema auseinandersetzt. Ich weiß, ich verlange das auch von keinem, der jetzt gerade zuhört, dass er in seinem normalen Leben sich irgendwie mit Gefängnissystemen oder so tiefgehend mit Cannabis auseinandersetzt. Aber wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt, da sitzt man nur da und denkt sich, wow. Wow. Ramona, ich war ja sogar so weit, nachdem wir geredet haben, ich habe davor noch ein bisschen ein, zwei Sachen über straffällige Teenager rausbekommen gehabt, wo ich aber auch es fragwürdig fand, wie bei denen rausgekommen ist, dass sie überhaupt konsumiert haben. Und da habe ich mich mal ein bisschen schlau gemacht gehabt und wow, was soll ich sagen, wow. Es muss alles reformiert werden. Es muss von Anfang an dieses komplette System reformiert werden. Die Ansicht über Drogen reformiert werden. Die Haftantritte alles, was da passiert, es ist ja unglaublich. Da drin hat sich ja nichts geändert seit 1950. Das, was der Beamte, wenn ich in Haft sitze, 1950 durfte, darf der heute auch noch.
Ja, es ist schon so. Also ich muss sagen, jetzt bezogen auf das Gefängnissystem, wenn man es jetzt mit anderen Ländern vergleicht, keine Ahnung, Guatemala oder sowas, ist natürlich das deutsche Gefängnissystem schon um einiges weiter. Aber der Punkt ist immer, in welchem Kontext sieht man es und wie viel bringt es tatsächlich. Und was ich eben auch ankreide, ist, dass dieser Komplex des Strafvollzugs sehr verriegelt ist. Also auch in Bezug auf Wissenschaft. Wir öffnen unsere Türen zum Beispiel in Bezug auf Rückfallforschung. Was bringen die Maßnahmen im Gefängnis? Wie viele Menschen werden wieder rückfällig? Ja, wie viele kommen wieder in die Kriminalität? Das ist nicht wirklich erwünscht. Und eigentlich ist Resozialisierung als Strafvollzugsziel gesetzlich verankert. Das ist eigentlich das, was passieren sollte. Es passiert aber nicht. Also das ist, die Frau Professorin Krebsch hat das sehr schön gesagt, Resozialisierung, die Lebenslüge des Strafvollzugs. Es ist leider wirklich so.
Da muss ich sagen, da hat mich der liebe Mirko drauf aufmerksam gemacht. Das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm vorher. Wenn ich in Haft bin, dann natürlich habe ich eine Sozialarbeiterin und so, ne? Und natürlich habe ich da ein bisschen Hilfe, mich um bestimmte Sachen zu kümmern. Vor der Zeit allerdings nicht. Also ich bekomme den Brief zum Haftantritt, ich muss dann und dann rein. Und wenn ich jetzt ein Mensch bin, der nicht bewusst klare Schritte geht, was muss ich jetzt tun? Meine Wohnung, ich habe ja eigentlich 3 Monate Kündigungsfrist, aber auf dem Brief steht, ich muss in 4 Wochen drin sein. Wie mache ich das? Was mit den Verträgen, die laufen? Was ist mit meinen Haustieren? Wie organisiere ich das alles? Wo kommen die ganzen Sachen hin, die aus der Wohnung raus müssen? Dass ich da schuldenfrei einfach rauskomme, dass ich die Haftstrafe absetze und dann, wie du schon sagst, ne, das Ziel, mich resozialisieren kann und von vorn anfangen kann. Es geht ja bei den meisten gar nicht, weil die meisten wissen gar nicht selber oder haben gar nicht mehr die psychische Kraft, diese Schritte zu gehen. Gehen einfach in Haft und kommen mit einem Schuldenberg wieder raus.
Ja, definitiv. Also es ist wirklich so, du bekommst davor keine Unterstützung. Und im Gefängnis ist es schon so, dass man vom Sozialdienst Leute hat. Aber ich muss dazu sagen, dass Ja, ohne das Böse zu meinen, es gibt bestimmt Leute, die da ihre Möglichkeiten ausschöpfen. Ich habe sehr wenige getroffen innerhalb des Vollzugs. Dass das oftmals auch, also die vom Sozialdienst können auch einen Beamtenstatus haben. Das heißt, die können bis zur Rente dort bleiben und sind Einkommen ist gesichert sozusagen. Ja, und das merkt man. Also die sind sehr, und umso älter die werden, desto mehr schauen die, wie die wirklich auch den geringsten Arbeitsaufwand haben. Ich muss es leider so benennen, es ist einfach so. Und das heißt, viele Insassen dort herrschen auch so extreme Feindbilder. Ja, du solltest nicht mit Mitarbeitern sprechen und so. Und die Mitarbeiter haben auch sehr große Feindbilder gegenüber den Insassen. Dadurch sind dann auch so Fronten, die da entstehen. Und es ist dann ganz schwierig, da wirklich eine richtige Unterstützung anbieten zu können, auf die sich auch einlassen. Das ist das eine. Und das andere, die werden danach einfach vor die Tür gesetzt.
Und danach hat man da Unterstützung?
Nee. Also wenn man Glück hat, dann kommt man vielleicht in offenen Vollzug. Dann hat man mit ein paar Personen Glück und die unterstützen einen dann bei der Jobsuche. Und man kann dann quasi im offenen Vollzug sich so ein bisschen eine Grundlage schaffen finanziell, um sich dann von dort eine Wohnung zu suchen oder so. Aber das sind wirklich ideale Fälle und Einzelfälle. Die meisten werden wirklich nach dem Absitzen der Strafe einfach vor die Tür gesetzt. Jetzt in Corona konnten die nicht mehr arbeiten. Das heißt normalerweise, die bekommen ja auch nicht mal Mindestlohn im Gefängnis. Da ist ja Zwangsarbeit erlaubt, ist auch noch im Grundgesetz verankert, geht auf die Nazizeit zurück. Die kriegen eine
Leute, ich unterbreche dich ganz kurz. Ja? Ich möchte, dass ihr bitte aufmerksam zuhört. Das ist das, warum ich die Thematiken auch immer anschneide. Das könntest du sein. Das könnte ich sein. Das könnte dein Sohn sein. Das könnte dein Mann sein. Das könnte jeder sein, der im Moment sich in diesem Grauzonenbereich bewegt, in der Legalität, nennen wir es mal so. Das kann jedem passieren. Und dieses System, was wir hier haben, um uns dann zu bestrafen, ich muss es bestrafen nennen, anders kann ich es nicht nennen, wurde nicht reformiert. Und wiederhol das bitte nochmal, Ramona. Es ist aus der Nazi-Zeit.
Ja, also seitdem ist es im Grundgesetz verankert. Das heißt, sie bekommen 1,70 Euro bis 2 Euro Lohn. Es kommt auch je nach Lohnstufe, also gibt schon unterschiedliche Aufgaben und Lohnstufen, aber man kommt mit dem Geld nicht weit, sage ich mal. Und da wird ein gewisser Teil wird genommen und wird als Ü-Geld angelegt. Das heißt Übergangsgeld, das kriegst du quasi, wenn du deine Haftzeit beendet hast, für den Übergang, bis du dann Leistungen beantragt hast, die dich unterstützen. Und wenn du in Corona-Zeit einsitzt, dann konntest du, wenn du Pech hattest, nicht arbeiten. Das heißt, du konntest auch kein Übergangsgeld ansparen. Wenn du Pech hattest, hast du keine Unterstützung von draußen. Das heißt, du kommst ohne irgendwas daraus. Und im Idealfall werden dir dann irgendwie das Zugticket zur nächsten Obdachlosenunterkunft wird dir dann von der Haftanstalt gestellt. Und du musst quasi auf deine Unterstützung, also wenn du so einen Antrag stellst, ist klar, dass man meistens 4 bis 6 Wochen warten muss, bis da die ersten 400 Euro oder so eintrudeln. Das heißt, die Kriminalität oder die Strukturen da wieder in diese Kriminalität zu rutschen und sich natürlich selber um den Bedarf, den man so hat an Lebensmitteln und Sonstiges zu kümmern, auf eine illegale Art und Weise, das Risiko ist natürlich groß.
Das ist riesig. Also wenn man mal darüber nachdenkt, was du gerade sagst, das ist riesig. Und wenn es das Mindeste ist, sich die Scheibe Toast irgendwo zu klauen, ne? Oder den Apfel da vom Obsthändler. Ja. Weil wie du schon sagst, 4 bis 6 Wochen, bis ich meinen Cent überwiesen kriege, bis dahin muss ich gucken, wo ich auch bleibe. Nicht jeder hat den Luxus von einer stabilen Familie oder Freunde, die dich über so langen Zeitraum aufnehmen. Das sind nicht 1-2 Nächte.
Ja, und der Punkt ist halt, was hier echt auch nochmal greift, ist zum einen Obdachlosenunterkünfte. Das ist halt auch ein Thema Drogen, die eine große Rolle spielen. Und was ich eben ankreide, ist Anstalten, die keine Substitution anbieten. Also wenn jemand wirklich eine starke Opiatabhängigkeit hat, der hat dann in Haft sehr wahrscheinlich, wenn er keine Substitution bekommen hat, dadurch in Bezug auf Verfügbarkeit von Drogen längere Phasen von Abstinenz gehabt.
Ja.
Das heißt, der geht raus und will sich wegballern und orientiert sich wahrscheinlich gedanklich noch an der Dosis, die er früher vorhaft genommen hat, weil er es verfügbar hat eventuell. Und dann kommt es tatsächlich auch zu Überdosierung und zu Todesfällen.
Wow. Wow. Das muss man sich mal alles überlegen, was das alles einfach für ein Kreislauf ist. Ja. Es ist ja echt ein Kreislauf. Du musst ich sehe es ja jetzt auch wieder bei Mirko, du musst dein komplettes Leben aufgeben und kommst da raus mit nichts. Wenn du Glück hast, wirklich mit nichts, das heißt keine Schulden, dann hast du Glück, wenn du da rauskommst mit nichts. Und dann musst du zusehen, wie du neu anfängst. Find mal eine Wohnung. Ja gut, jetzt hat mich eine Freundin aufgenommen, 6 Wochen. Ich bin ihr echt dankbar, küsse ihr die Füße dafür. Wie finde ich die Wohnung? Woher kommt die Kaution? Wie richte ich die ein? Ja, also da hängt so viel dran. Und dann geht's noch weiter mit der Stigmatisierung in der Gesellschaft. Ich bewerbe mich für einen Job.
Ja, sehr schwierig alles.
Wow.
Also klar, man bekommt vom Amt, wenn möglich, natürlich schon Kaution gestellt und auch so eine Erstausstattung. Aber der Punkt ist halt, dass gerade die Wohnungssuche sehr schwierig ist. Also, weil die möchten einfach gewisse Schufa-Auskünfte. Ja, manche, die vielleicht auch schon so einen gewissen Teufelskreis durchlaufen, dass Haftstrafen sich immer wieder angliedern, den sieht man, also ich weiß es nicht, aber ich sehe es bei vielen. Wenn die einen Hafthintergrund haben, manchmal sieht man das oder man fühlt es, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll.
Ja.
Und da ist der Wohnungsmarkt, ich glaube in Berlin ist es auch sehr krass.
Ja.
Da musst du erstmal was finden. Und das Amt übernimmt natürlich nur die Miete, wenn sie in einem gewissen Rahmen ist. Da gibt es dann auch einen Rahmen, den man eben erfüllen muss, dass man dann die Wohnung bekommt und die Miete bezahlt bekommt. Also das ist eine Tortur, die man bezahlt.
Also ich kann sagen, so ein bisschen mit dem Amt kenne ich mich aus. Das, was sie dir an Miete, also wir reden ja jetzt hier nur von Berlin, ne? Ich rede nur von Berlin, nicht von Deutschland. Hast du ja schon damals gehabt, hast du auch heute die etwas besseren Bezirke und die nicht so guten Bezirke. Es hat sich ein wenig verlagert, weil wir jetzt diese Anführungsstriche Hipster-Gesellschaft noch haben. Das heißt, Kreuzberg ist zum Beispiel kein schlechter Bezirk mehr, sondern völlig im Gegenteil, ne? Ist extrem teuer. Es hat sich ja noch weiter nach außen verlagert, habe ich gemerkt. Also hier als Berliner, so Lichtenberg, Hellersdorf, diese Ecken. Mhm. Ich habe ich würde ihn Neffen nennen, zwar so ein bisschen ferner verwandt, aber es ist ein Neffe von mir, der hatte starke familiäre Probleme. Da hatten wir übers Amt nämlich eine Wohnung gesucht und der hätte, glaube ich, roundabout 400 Euro für sich an Miete gekriegt, 400, 450. Ich will nicht lügen. Damit kriegst du natürlich in Berlin auf einigen Seiten überhaupt nichts. Ja. Auf der Seite, wo er geguckt hat, Lichtenberg, hätte ich von bestimmten Wohnungsgesellschaften sogar 2-Zimmer-Wohnungen gekriegt. Zwar klein, ne? Trotzdem nur so auf 50, 56 Quadratmeter, aber es wären 2 Zimmer gewesen und halt in so einem extrem Plattenbau, ne? Mit so 160 gefühlten Nachbarn. Aber da komme ich noch mal zu dem Thema Haftstrafe. Wenn ich eine Wohnung anmieten möchte, dann wollen die nicht nur die Schufa von mir sehen. Ich glaube, das ist das geringste Übel. Die wollen eine Mietschuldenfreiheit von mir sehen.
Mhm.
Die wollen mein vergangenes Leben sozusagen sehen. Wenigstens für die letzten Jahre. Den muss ich erklären. Ich kann woher soll ich eine Mietschuldenfreiheit geben? Dass ich keine Mietschulden gemacht habe in Haft? Das funktioniert ja nicht, weißt du, alleine das fehlt mir. Da komme ich schon wieder in Erklärungsnot. Ja, ich war in Haft, deswegen kann ich Ihnen keine Mietschuldenfreiheit geben. Ich kann probieren, Ihnen eine zu besorgen von meiner Wohnung davor. Wer hat denn das noch? Wer geht denn in Haft und holt sich vorher eine Mietschuldenfreiheit von der Wohnung, die dann gekündigt ist?
Ja, und vor allem ist halt auch die Frage, inwieweit ist das auch möglich? Also wie hat man davor auch gelebt? Das ist auch oftmals eben so, dass das so ein Kreislauf ist, dass man es nicht mehr auf die Beine schafft, in alte Muster zurückfällt und dann sich eben dieser Kreislauf immer wieder wiederholt.
Ja, ja.
Und was eben auch ein großes Thema ist, ist in Bezug darauf, dass der Gefängnis so ein Mythos bleibt für die meisten, also die meisten oder sehr viele der Bevölkerung der Gesellschaft haben eben mit Haft und mit Gefängnis relativ wenig zu tun. Und dann, das habe ich eben heute auch in der Podcast-Folge besprochen, dadurch, dass wir eine Gesellschaft sind, die auf einem Leistungsprinzip basiert im Kapitalismus, bewerten wir den Wert des Menschen nach der Leistung, die er bringt.
Ja.
Und auch, wie er sich einfügt in die Gesellschaft. Also entspricht er den Regeln oder nicht? Und das ist halt auch ein Thema, wenn man dann eine Wohnung sucht oder auch andere Dinge möchte, dann ist es klar, wenn du Vermieter bist, dass du dir die Person anguckst. Ja, und wenn die gewissen, sag ich mal, Attributen der Leistungsgesellschaft widerspricht oder auch diese Regeln, dann fällt er bei dir unten durch. Du denkst an dich, du willst keine Komplikationen.
Genau.
Man spinnt sich dann viel auch zusammen, weil man eben keine Einblicke hat, wie kommt Kriminalität zustande, was genau war bei dem los und so weiter und so fort. Und man stigmatisiert diese Leute und sie können nicht mehr wirklich am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Also man drängt sie an den Rand.
Ja. Das ist eigentlich extrem, weil ich weiß, hier sind ja viel große Wohnungsgesellschaften, die vertreten sind oder auch mittelständige Wohnungsgesellschaften, aber du hast ja kaum diesen Privatvermieter, der sich dann wirklich mit dir an einen Tisch setzt und noch einen Kaffee trinkt und was über dich hören möchte, ne? Also da sind große Firmen, die Wohnung vermieten und Mitarbeiter, die einfach nur Mieter finden wollen, damit dieses Objekt nicht leer steht, ne? Die nehmen da absolut keine Rücksicht drauf. Also wie möchtest du denn aus dem Gefängnis kommen, dann 4 bis 6 Wochen auf den Antrag warten und noch eine Wohnung finden, weil der Ansprechpartner, dem du erklären müsstest, warum du eine Mietschuldenfreiheit nicht vorweisen kannst, der möchte sich das gar nicht anhören.
Ja.
Der sagt, ich nehme den nächsten. Für die Wohnung stehen 30 Leute, 40 Leute vor der Tür.
Ja, das ist
eben auch. Das ist schon, wow, ey, das ist richtig krass. Darüber denkt man sonst nicht nach, ne, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt.
Ja, und das ist auch oftmals so, dass ich sagen muss, ich habe mich auch in Bezug auf diese Ämter sehr von einigen Fällen mitbekommen und auch selber hautnah dabei gewesen, also nicht nur vom Hörensagen, wo ich echt auch sage, okay, wow, ich weiß nicht, inwieweit, obwohl diese Menschen mit anderen Menschen arbeiten, die in schwierigen Situationen sind, sind es dann halt oftmals doch Leute, die halt auf ihrem Bürostuhl sitzen und diese Anträge hin und her schieben, ja. Und ich will denen jetzt nicht zu nahe treten, aber da musste man sich oftmals dann wirklich bis an oberste Spitze kämpfen und einstehen, bis der Chef dann letztendlich gesagt hat, der Amtsleiter, okay, das geht so nicht. Du bekommst dies und das und jenes und ich rede mit meinen Mitarbeitern.
Ja,
und so,
ja.
Und da brauchen die auch oftmals Unterstützung, weil die so eine niedrige Frustrationstoleranz oft haben, durch das, was sie schon alles erlebt haben. Ja, das ist denen dann zu viel.
Aber das ist nicht nur bei Inhaftierten so, das ist allgemein bei Menschen so. Also guck mal, es fällt halt auch schwer und das ist, denke ich mal, bei jedem von uns so, ist es seltener der Fall, dass ein Mensch gerne um Hilfe bittet. Ja. Wenn ich dann schon in einer Situation bin, wie zum Amt gehen zu müssen und da zu sitzen und ich habe da schon einen kompletten Antrag ausgefüllt mit bis hin zur, welche Farbe hat Ihre Unterwäsche, und ich bitte um Hilfe und die wird abgelehnt, dann kämpfe ich mich nicht hoch. Also Normalfall, ne? Ich hatte zum Beispiel mal zeitlang starke Probleme, meinen Sohn unterzubringen schulisch. Und war der Meinung, das Jugendamt müsste sich mal drum kümmern. Und der Mitarbeiter war halt auch, wie du gesagt hast, ein bisschen älter und echt unengagiert. Ich habe dem im Büro gesagt, hören Sie mal zu, ich stehe jeden Morgen um 7 bei Ihnen vor der Tür, bis Sie was gemacht haben. Und das habe ich durchgezogen. 3 Tage hat es gedauert. Dann hat er verstanden, dass ich das echt durchziehe. Wenn er sich jetzt nicht bewegt und dieses Kind unterbringt, dann stehe ich hier jeden Tag im Büro und sage ihm, er soll was tun. Aber das machen halt die wenigsten Leute, Ramona. Verstehst du, was ich meine?
Ja,
die gehen definitiv einmal hin, die bitten um Hilfe und kriegen unengagiertes Benehmen oder gar sogar eine Absage. Und dann denkt man sich so, ja, okay, ich habe es probiert. Aber kämpfen ist eine andere Sache.
Ja, also ich sag, das gibt es natürlich auch in jeglicher Form, auch außerhalb des Gefängnisses. Das kommt im Gefängnis nur zusätzlich noch dazu,
ja,
nach der Haftzeit.
Ja.
Das ist halt so, dann, was da alles zusammenkommt, auch vielleicht im Gefängnis, was man erfährt. Wie gesagt, die gehen auch nicht sonderlich mitfühlend miteinander um. Die Subkulturen, die kriminellen Strukturen, die Netzwerken auch bezogen auf organisierte Kriminalität da drin.
Das ist auch kein Wellnessurlaub, auch was du da gesagt bekommst. Das sind ja keine tiefgründigen therapeutischen Gespräche, die du da mit Inhaftierten führst.
Nee.
Gehst ja da eigentlich richtig psychisch kaputt raus mit Angstzuständen.
Ja, wenn es schlecht läuft, ja. Und es kommt halt immer so ein bisschen drauf an, wie man sich der Umgebung anpassen kann, mit wem man zu tun bekommt, wie die Leute so drauf sind. Man kann das ja auch nicht über einen Kamm scheren. Nicht jeder Haftinsasse oder Ex-Haftinsasse, auf den passt jetzt die Beschreibung, oder auch Insassin. Gibt natürlich auch Frauen. Aber es ist doch meistens schwieriger da drin.
Also ich kenne Minimum von denen, die ich kenne, was ja die Jugend so schön als Haftschaden bezeichnet, ne?
Mhm.
Wenigstens Kleinigkeiten. Also wenn es nicht diese Angstzustände sind, überhaupt eingesperrt zu bleiben, obwohl das bei einigen schon der Fall sind, auch wenn es nicht so eine offensichtlichen Panikattacken sind, aber innerlich, ne, die träumen sicherlich oft davon und so, von diesem 23-Stunden-Zelleneinschluss, den sie dann hatten. Bei einem zum Beispiel ist mir extrem aufgefallen, wie ordentlich er ist. Der war als Jugendlicher schon immer in Haft.
Mhm.
Und irgendwann mit Anfang 20 war ich mal in seiner Wohnung und da standen sogar die Duschgele in parallel nebeneinander. Ne? Der putzt jedes Mal nach dem Duschen sein Bad. Der hat einfach so lange in Haft gesessen schon und hat da nichts anderes zu tun gehabt, als seine Zelle ordentlich zu halten. Der hat das mit rausgenommen. Ne? Also Minimum eine Kleinigkeit nimmst du mit, auch wenn du mental sonst stabil bist.
Ja, also ich sag selbst ich als Mitarbeiterin, ehemalige Mitarbeiterin, ich muss sagen, ich war jetzt bei einer Suchtberatungsstelle draußen angestellt und war extern da drin, aber war eben Vollzeit dort. Also ich hatte dort mein Büro, alles, bin jeden Tag da rein. Und ich muss auch sagen, ich habe da drin wirklich, ich dachte, ich bin im falschen Film. Also ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Ich habe Sachen da drin erlebt, wo ich wirklich gedacht habe, okay, wann kommt die versteckte Kamera? Und für mich ist es gerade so, dass ich sage, ich kann mich, also ich gerade so bin, hey, ich möchte keinen Arbeitgeber mehr, weißt du, ich meine, weil ich da so auch dann gesagt habe, das kann doch nicht sein, dass wir diese wirklich menschenunwürdige Umstände so durchziehen, Dinge, die da passieren, die einfach den Scheiß egal waren, dass ich wirklich sage, dass ich da teilweise so gegen Mauern gefahren bin, dass ich sage, ich kann mir das nicht mehr vorstellen, mir meine Strukturen und Dinge, die ich machen darf, von irgendjemandem vorgeben zu lassen. Weil das für mich so ein Erlebnis war, wo ich dachte, hey, ich weiß nicht, in welchem Film die leben, aber ich lebe in einer anderen.
Hey Ramona, ich danke dir herzlich für diesen extremen Einblick mal in dieses Gefängniswesen und Suchterkrankenwesen. Und ja, wir sind alle angeblich noch suchterkrankt, die Cannabis konsumieren, egal ob Patienten oder nicht Patienten, so werden wir gesehen. Auch wenn wir inhaftiert werden, werden wir so gesehen. Daher danke, Ramona, für diese tollen Einblicke. Und ich hoffe, es hat jetzt wirklich jeder verstanden, wie hart die Tatsachen doch sind. Es wird immer so lapidar gesagt, ja, aber wir stehen noch kurz vor der Legalisierung. Oder ja, und ihr in Berlin, ihr habt es ja sowieso leichter und so. Ja, nee, hier in Berlin kommt es auch drauf an, welchen Beamten ich erwische, während ich meinen Gibbet in der Hand habe. Ob der mir gut gesinnt ist oder schlecht gesinnt ist, wie weit der geht, irgendwas aufzuschreiben. Also wir sind immer noch dort in dem Bereich, dass Cannabis als Droge gilt. Und wenn wir eine Haftstrafe wegen diesem Suchtmittel bekommen, auch dementsprechend in Haft behandelt werden und einfach mal in der Hierarchie ganz unten stehen. Und wenn wir dann noch so normale Menschen sind wie du und ich und der Nachbar von dir und der liebe Mirko zum Beispiel, der auch ein ganz vernünftiger ist, ist es schwer, mit Schwerkriminellen auf einmal auf gleicher Stufe zu stehen und sich eigentlich gar nicht so zu benehmen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ne? Wenn ich selber Gewalt nicht verherrliche, ist es echt anstrengend, mit gewaltverherrlichenden Leuten zusammenzusitzen in einem kleinen Raum und nicht das Falsche zu sagen.
Ja, das sind einfach Muster, die oftmals schon von Kindheit an einfach fahren. Und wenn du einfach andere Muster hast, die, wie gesagt, auch das Männerbild da drin ist sehr speziell, so Knast macht Männer oder ein Mann ohne Knast ist wie ein Baum ohne Ast, also solche Sachen oder Klischees, wow, herrschen, ja, die herrschen da. Also man versucht sich dann natürlich seine Realität so zurechtzurücken, ja, das sind so Schutzmechanismen, zu sagen, ja, Knast gehört zum Mannsein, weil man einfach diese Erfahrung ständig in seinem Leben macht und da nicht rauskommt. Und da ist das so ein, ich mache mir meine Realität, baue ich mir zurecht. Aber es ist einfach schwierig, da als Außenstehender jetzt, wenn man mit diesem Kontext nichts zu tun hat, dann in so einen reingeschmissen zu werden, ohne Vorwarnung. Das ist wirklich eine riesige Herausforderung, da wirklich mit der psychischen Belastung und dem Kontext umzugehen, ja.
Ey, da muss ich jetzt mal zum Abschluss in den Raum schmeißen, hier dieses mit dem Knast und dem Ast und so, wow, also nochmal wow, das muss ich in den Raum schmeißen. Ich kenne einige Frauen, die inhaftiert waren. Erstens, was für Männer sind es? Und zweitens nochmal zu dem Ansehen und der Stigmatisierung. Also die Damen, die ich kenne, die inhaftiert waren, denen würdest du das nicht, also wenn du die siehst, du würdest nicht denken, okay, das ist ein Knasti. Weißt du, was ich meine? Dieses Bild, was du hast, die müsste dir erst die Unterlagen zeigen, dass die wirklich gesessen hat, dass du dir das glaubst.
Ich weiß nicht, also klar, manche entsprechen zu gewissen Klischees, sowohl äußerlich als auch in ihrem Benehmen, die so in der Gesellschaft vorherrschen. Aber es sind doch so, vielleicht liegt es auch daran, wenn man mit Menschen in dem Bereich viel gearbeitet hat, dass man da irgendwie so Antennen bekommt dafür. Aber man sieht es jetzt auch nicht jedem an. Also es gibt natürlich nicht den Insassen. Jeder ist da individuell.
Ja, genau. Genau, aber alle werden halt gleich behandelt.
Genau, ja.
That's the problem. Und damit würde ich die Folge auch echt beenden. Also irgendwie, Ramona, auch mit dir ist es jetzt passiert, schaffe ich es nicht mehr, die angeplanten 15 bis 20 Minuten Podcast einzuhalten. Du bist jetzt schon die zweite oder dritte Person, mit der ich mich so verquatscht habe. Aber die Thematik ist auch so interessant einfach. Und ich glaube, gerade bei dieser Thematik, Suchterkrankung, Gefängnis, Gesetzesgebung, warum du überhaupt weggesperrt wirst, unabhängig von der Sucht, ist so riesig. Wir könnten auch noch 4-5 Stunden weiterreden.
Ja, da kann man ganze Bücher drüber
schreiben. Allerdings sind wir jetzt schon fast bei einer Stunde angekommen und ich hoffe, diese Stunde, wer es bis jetzt zum Ende geschafft hat, durchzuhören, hat auch dem Letzten die Augen öffnen können, in was für einer Lage wir uns befinden und in was für eine Lage jeder Einzelne von uns kommen kann. Und hört doch mal bei der lieben Ramona rein. Die hat ganz tolle Folgen in ihrem Podcast mit den bestimmten Thematiken wie Stigmatisierung oder was ich ganz toll fand, ich auch das Video, was du geteilt hast, da mit dem, wie hieß das? Step in the Circle?
Genau.
Step in the Circle hieß das, ne?
Genau.
Wow. Gänsehaut und Tränen in den Augen, echt. Also checkt mal ihren Kanal ab. Ich verlinke euch von der Ramona alles unten in den Shownotes, ihren Podcast, ihren Instagram-Channel, ihre Handynummer nicht. Und ich bedanke mich bei dir, liebe Ramona, für diesen tiefgründigen Talk. Ich werde die Folge jetzt stoppen und ein wenig mit dir weiterquatschen. Das muss ich ja jetzt erstmal verdauen.
Für die Einladung.
Immer wieder gerne, Ramona. Wir werden uns auf jeden Fall wieder zusammensetzen für eine interessante Folge. Bleibt gespannt und schaut mal bei der lieben Ramona rein. Bis zum nächsten Mal. Du, Mary, ich, Jane. Bye, bye.